Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Wir schauen uns heute gemeinsam mit dir ein Konzept an, das direkt aus der Zukunft zu kommen scheint und einige echt spannende Fragen aufwirft. Es geht um Memoria XL, manchmal auch Eternal Memories genannt. Die Grundidee dahinter, vorgestellt durch Unterlagen von Lutz Junitz, die ist schon ziemlich revolutionär. Stell dir mal vor, was, wenn wir Erinnerungen, die Stimme, ja vielleicht sogar so eine Art digitale Präsenz eines Menschen, über dessen Tod hinaus bewahren könnten. Wir haben hier eine Projektübersicht vorliegen, auch ein paar detailliertere Auszüge. Unsere Mission jetzt ist es, ja, gemeinsam mit dir zu entschlüsseln, was hinter dieser Vision steckt.
Was ist technisch heute schon drin? Wohin soll die Reise langfristig gehen? Wie soll das finanziert werden? Und ganz wichtig, welche Leitplanken setzt sich das Projekt da eigentlich selbst? Okay, lass uns da mal eintauchen. Die Unterlagen stellen ja ganz am Anfang diese fundamentale Frage, was bleibt eigentlich von uns, wenn wir mal nicht mehr da sind? Traditionell sind das vielleicht Fotos, Briefe, Tagebücher.
Genau.
Aber heute, in unserer digitalen Welt, hinterlassen wir ja Unmengen an Daten. Nur sind die oft total verstreut, flüchtig, irgendwie schwer zu greifen.
Und genau da setzt Memoria XL an. Die Kernidee ist im Grunde, so eine Art zentrale digitale Heimat zu schaffen.
Eine digitale Heimat?
Ja, ein Ort, an dem du selbst, also noch zu Lebzeiten, deine digitalen Spuren ganz bewusst sammeln und organisieren kannst. Das können Fotos sein, Videos, Sprachnachrichten, Texte, deine Lieblingsmusik, halt einfach alles, was dich irgendwie ausmacht. Das Ziel ist es dann, diese Sammlung nach deinem Tod zugänglich zu machen, als eine von dir selbst kuratierte digitale Erinnerung. Es geht also nicht darum, dass passiv irgendwelche Daten abgegriffen werden, sondern dass man aktiv ein digitales Vermächtnis gestaltet.
Okay, verstehe. Und eine erste Version davon gibt's ja schon online? Memoriax.com. Da können Nutzer, so steht's in den Quellen, jetzt schon Inhalte hochladen, einfache Avatare erstellen und auch persönliche Gedenkseiten gestalten.
Ein faszinierendes Detail fand ich diese Idee der virtuellen Erde.
Ah ja, jeder Nutzer kriegt da symbolisch 10 Quadratmeter zugewiesen. Den Ort darf man sich wohl frei aussuchen und jeder kriegt gleich viel Platz, egal welcher soziale Status.
Genau.
Und das Ganze soll dann auf einer Blockchain verankert werden. Warum ausgerechnet Blockchain?
Ja, die Idee dahinter ist halt, die Daten möglichst dauerhaft und auch manipulationssicher zu speichern. Eine Blockchain ist ja im Grunde ein verteiltes digitales Kassenbuch, kann man sagen. Die Daten liegen also nicht nur an einem Ort, sondern sind auf vielen Rechnern gespiegelt und kryptografisch gesichert. Das soll eine höhere Sicherheit geben gegen Datenverlust, gegen Zensur und macht auch unabhängiger von einer einzelnen Firma.
Was ja wichtig ist, wenn man über Jahrzehnte oder Jahrhunderte nachdenkt.
Eben. Und das Projekt nennt das Ganze dann die digitale Gedenkstätte der Zukunft. Okay, digitale Gedenkstätte der Zukunft. Das ist also die Grundidee. Aber lass uns mal konkret werden. Was davon ist denn heute, sagen wir mal 2025, technisch schon realisierbar? Also nicht nur ferne Vision. Die Unterlagen sind da ja ziemlich spezifisch.
Ja, die Liste ist erstaunlich konkret, das stimmt. Da sind zum Beispiel diese DMC-Plaketten.
DMC
steht wohl für Digital Memorial Connector. Das sind kleine physische Plaketten, vielleicht für einen Grabstein oder einen anderen Erinnerungsort. Die haben einen QR-Code und einen NFC-Chip und sind mit Epoxidharz geschützt. Wenn du die dann mit dem Smartphone scannst, landest du direkt auf der zugehörigen digitalen Gedenkseite.
Solche Plaketten werden laut den Quellen auch schon getestet.
Wo denn?
In einem Pilotprojekt in Kassel am Hauptfriedhof.
Ah, okay. Das heißt, diese Brücke zwischen dem physischen Gedenkort und der digitalen Welt, die ist schon machbar. Was noch?
Also die Erstellung der Gedenkseiten auf memoriax.com, die läuft wohl schon ziemlich automatisiert. Das Hosting der Seiten ist ja Standardtechnik. Da werden Anbieter wie All-Include und Cloudflare genannt. Interessant wird es bei der KI.
Ja?
Es werden Tools wie Suno 5 erwähnt, um individuelle Musikstücke zu generieren. Und 11 Labs fürs Klonen von Stimmen.
Stimmklonen, okay, ja.
Auch einfache Avatare, die man aus Fotos erstellen kann. Das geht ja heute schon mit Diensten wie Hagen. Dazu kommen dann noch eher administrative Sachen. E-Mail-Benachrichtigungen, ein Online-Marktplatz auf Basis von WordPress und WooCommerce, Standarddatenbanken, Cloud-Speicher bei AWS oder Google Drive. Und man bereitet sich wohl auch auf dezentrale Speicherlösungen wie Arweave vor. Also zukunftssicher quasi. Also eine ganze Reihe von Technologien, die es heute schon gibt und die hier neu kombiniert werden. Aber das ist ja erst der Anfang, oder? Hier wird es doch erst richtig spannend. Was ist denn die Langzeitvision? Sagen wir mal für 2026 bis 2035. Da wird die Vision dann echt, ja, ambitioniert. Fast schon Science-Fiction, könnte man sagen.
Okay.
Die Roadmap sieht viel lebensechtere KI-Avatare vor.
Lebensechter?
Ja, also nicht nur die Stimme, sondern eben auch Mimik, Gestik der Person. Das soll nachgeahmt werden. Stell dir vor, aus deinen hochgeladenen Fotos und Videos könnten automatisch kleine Musikvideos oder animierte Sequenzen erstellt werden.
Wow.
Geplant sind auch virtuelle Friedhofsbereiche. Die sollen begehbar sein über WebVR, also direkt im Browser, oder mit spezieller Software Reunity XR. Eine eigene App für Angehörige soll das Hochladen und Verwalten von Inhalten einfacher machen. Und dann ist da noch dieser Memo XL Token.
Die Kryptowährung, genau. Richtig. Aber das ultimative Ziel, so beschreiben es die Unterlagen jedenfalls, ist eine vollständige, globale, begehbare VR-Welt. Die Erde der Erinnerungen. Erde der Erinnerungen. Das klingt gewaltig. Erzähl mal mehr davon. Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, die Vision ist eine Art digitaler Zwilling unserer Erde. Aber eben bevölkert von den digitalen Abbildern der Verstorbenen.
Okay.
Man könnte diese Welt dann mit VR-Brillen betreten, also MetaQuest, Apple Vision Pro, sowas, aber auch am normalen Computerbildschirm. Jeder Verstorbene, der bei Memoria XL registriert ist, wäre dort irgendwie repräsentiert.
Wie denn?
Vielleicht als eine Art Lichtpunkt oder eben durch seinen Avatar. Man könnte dann auf diesen Punkt zugehen und seine Daten aufrufen. Musik, Bilder und eben diesen interaktiven Avatar. Die Welt soll auch strukturiert sein. Vielleicht in Bereiche für Familien, Freundeskreise oder auch nach geografischen Clustern. So ähnlich wie reale Friedhöfe, nur halt virtuell und global vernetzt. Die Datenbasis dafür, das wäre die Profile, die die Nutzer zu Lebzeiten angelegt haben.
Und das Herzstück dieser virtuellen Welt wäre dann der Avatar. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Und was hier technologisch so faszinierend ist und sicher auch die Herausforderung, dieser Avatar soll ja nicht statisch sein.
Sondern?
Er soll durch künstliche Intelligenz lernen, basierend auf allen Daten, die der Mensch hinterlassen hat. Sprachaufnahmen, Texte, Bilder, Videos, alles eben. Die Idee ist, dass Angehörige dann mit diesem Avatar interagieren können.
Die Quellen nennen da dieses Beispiel von Tante Emma, die nach dem Tod ihres Mannes eine VR-Brille aufsetzt und sich mit seinem digitalen Abbild unterhalten kann, ihn sehen und hören kann.
Puh.
Es ist halt der Versuch, eine Form von gefühlter Präsenz über den Tod hinaus zu simulieren.
Die emotionale Motivation dahinter wird ja auch klar benannt in den Unterlagen. Es geht darum, diesem Gefühl des endgültigen Verschwindens, des Gelöschtwerdens, etwas entgegenzusetzen.
Ja.
Dass Enkel die Stimme ihrer Oma hören können, auch wenn sie sie nie getroffen haben. Oder dass Kinder vielleicht Botschaften von einem verstorbenen Elternteil bekommen, die derjenige noch zu Lebzeiten aufgenommen hat. Die Vision ist ja, dass jeder Mensch eine Stimme, eine Geschichte hinterlassen kann. Ein Zitat daraus fand ich sehr prägnant. Jede Erinnerung verdient ihren Klang.
Genau, und da kommt dann auch wieder diese KI-Musik ins Spiel, zum Beispiel mit Zunu V5, die dann für jeden Nutzer so eine individuelle Klangkulisse schaffen soll.
Das klingt alles nach einem enormen Aufwand. Technisch, organisatorisch und vor allem über so lange Zeiträume. Wie soll sich das denn finanzieren?
Das Geschäftsmodell basiert laut den Quellen auf verschiedenen Nutzerpaketen. Es gibt da Beispielnamen wie Basis, Standard, Premium, Luxus.
Klassisch.
Ja. Der Hauptunterschied liegt in der Dauer der Datenspeicherung und natürlich im Funktionsumfang. Wobei die Angaben zur Laufzeit in den Unterlagen ein bisschen schwanken. Mal ist von 20 bis 150 Jahren die Rede, an anderer Stelle sogar von 50 bis 200 Jahren.
Okay, das ist schon ein Unterschied.
Allerdings. Aber das Prinzip ist klar. Je teurer das Paket, desto mehr Speicher, desto besser der Avatar, desto mehr VR-Optionen, Musik- und Videomöglichkeiten, Cloud-Archivierung und so weiter. Die Preise sind momentan wohl nur Platzhalter. Aber es wird klar gesagt, dass Zusatzoptionen extra kosten. Der Vergleich wie beim Autokauf wird da benutzt.
Verstehe.
Immerhin soll eine Ratenzahlung über 12 Monate möglich sein?
Und was passiert, wenn die bezahlte Zeit abgelaufen ist? Sind die ganzen Erinnerungen dann einfach weg?
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Die Unterlagen betonen das halt auch, dass selbst dann, also wenn die bezahlte Zeit rum ist, eine statische Webseite mit den grundlegenden Infos, Bildern und Erinnerungen erhalten bleiben soll. Es geht also nicht darum, alles komplett abzuschalten, sondern so eine Basiserinnerung soll bewahrt werden.
Okay, das ist gut zu wissen. Das sind also die Nutzerpakete. Aber da war doch noch was mit einer Kryptowährung? Memox?
Richtig, der Memora Coin X, kurz Memox. Das soll eine eigene Kryptowährung werden. Technisch ein sogenannter BEP20-Token auf der BNB Smart Chain.
Okay, technisch. Aber was heißt das für den Nutzer?
Vereinfacht gesagt, ist das wie eine Art digitaler Gutschein oder eine Wertmarke speziell für diese Plattform. Die Gesamtmenge soll auf 21 Millionen Coins begrenzt sein, ähnlich wie bei Bitcoin.
Und warum diese Begrenzung?
Laut den Quellen soll das zur Wertstabilität beitragen. Der Nutzen für die User ist, sie können mit Memox die Speicherzeit ihrer Daten verlängern, sie können Paket-Upgrades kaufen, spezielle VR-Zugänge freischalten oder Lizenzen für bestimmte KI-Inhalte wie Musik erwerben.
Man soll den Coin auch verschenken können.
Zum Beispiel, um Freunde oder Familie zu ermutigen, selbst digitale Vorsorge zu treffen.
Also ein internes Zahlungsmittel, das gleichzeitig durch die Begrenzung auch eine Art Wertspeicher sein soll? Interessanter Ansatz. Birgt natürlich auch die Frage, wie stabil so ein interner Token dann wirklich ist, gerade wenn die Dienstleistung selbst so langfristig angelegt ist.
Absolut. Das ist eine berechtigte Frage.
Neben den Nutzern sollen ja aber auch Anbieter Geld verdienen können, oder?
Ja, es ist ein integrierter digitaler Marktplatz geplant. Die Idee ist, regionalen Dienstleistern eine Plattform zu bieten. Also Floristen, Grabsteinkünstlern, Steinmetzen, aber auch Bestattern oder Trauerrednern.
Ah ja.
Die sollen ihre Angebote auf der Plattform einstellen können. Filterbar nach Postleitzahl. Die Plattform würde dann entweder eine Provision nehmen, wenn was vermittelt wird, oder eine Gebühr fürs Einstellen. Das soll halt helfen, dass die Plattform organisch wächst und auch Einnahmen generiert.
Und um diesen ganzen, ja, Apparat am Laufen zu halten, spielt KI eine Schlüsselrolle. Richtig. Nicht nur bei den Avataren. Absolut. Die Unterlagen beschreiben das ziemlich deutlich. KI-gesteuerte Automatisierung soll viele Hintergrundprozesse übernehmen.
Zum Beispiel, das fängt bei der Datenerfassung an, geht über Freigabeprozesse bis hin zu Kommunikation mit den Nutzern. Auch die Erstellung der Basis-Avatare, der Musikstücke oder von zusammenfassenden Texten soll weitgehend automatisiert ablaufen. Es wird sogar erwähnt, dass eine KI die Echtheit von Dokumenten prüfen könnte, also Sterbeurkunden zum Beispiel, und dann Profile nach Zustimmung der Hinterbliebenen oder eines digitalen Nachlassverwalters aktiviert.
Okay.
Ein sogenannter Supervisor Agent soll den Überblick behalten und Statusberichte liefern. Das Ziel ist klar. Effizienz und Skalierbarkeit. Das klingt alles technologisch extrem spannend, wenn auch sehr komplex. Aber es berührt natürlich auch total sensible Bereiche. Welche Leitplanken oder Regeln nennt denn das Projekt selbst in den Unterlagen, um damit auch verantwortungsvoll umzugehen?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in den Quellen auch adressiert wird. Das Projekt formuliert da ziemlich klare Regeln für sich selbst.
Und die wären?
Die Zustimmung des Nutzers zu Lebzeiten ist absolute Pflicht. Entweder schriftlich oder über eine verifizierte digitale Signatur. Ohne diese Zustimmung können Angehörige zwar eine Gedenkseite für bereits Verstorbene anlegen, aber die ist dann stark eingeschränkt.
Also kein interaktiver Avatar oder so. Genau, das nicht. Zweitens, alle Inhalte, die durch KI generiert wurden, also Stimmen, Texte, der Avatar selbst, müssen klar als solche gekennzeichnet sein. Transparenz ist da das Stichwort.
Und drittens wird großer Wert auf Datenschutz und Datensicherheit gelegt, also DSGVO-konform und so weiter, und eben auf einen respektvollen Umgang mit den Daten und der Erinnerungen der Verstorbenen. Das sind so die Leitplanken, die das Projekt selbst in den Dokumenten festlegt.
Diese Regeln sind sicher essentiell, um überhaupt Vertrauen aufzubauen. Das Pilotprojekt in Kassel zielt ja wahrscheinlich auch in diese Richtung, oder? Akzeptanz schaffen?
Ganz genau. Das Testen der DMC-Plaketten am Hauptfriedhof Kassel dient nicht nur der technischen Erprobung. Es geht auch darum, ins Gespräch zu kommen mit der Friedhofsverwaltung, mit Bestattern, aber eben auch mit der Öffentlichkeit. Akzeptanz schaffen, Feedback einholen.
Parallel dazu sucht das Projekt ja auch aktiv nach strategischen Partnern. Das können Technologiefirmen sein, klar für Cloud-Infrastruktur wie Amazon Web Services zum Beispiel, aber eben auch regionale Partner wie Bestattungsunternehmen, die Memoria XL vielleicht in ihre Dienstleistungen integrieren könnten.
Wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt, die Technologie, das Geschäftsmodell, diese große Vision, wie lässt sich das Projekt am besten charakterisieren? Was ist das im Kern?
Also, die Unterlagen zeichnen das Bild eines wirklich sehr ambitionierten Vorhabens. Das geht weit über ein reines Technologie-Startup hinaus. Der Gründer Lutz Junitz wird zitiert mit der Aussage, Memoria XL sei ein Herzensprojekt für die Ewigkeit.
Ein Herzensprojekt.
Ja. Es geht anscheinend nicht nur darum, Daten zu speichern, sondern Erinnerungen greifbar, erlebbar zu machen. Die Technologie wird als Werkzeug gesehen, als Bewahrer der Seele, wie es an einer Stelle heißt. Das Projekt versucht also, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen tiefen menschlichen Emotionen rund um Verlust und Erinnerung, den Möglichkeiten modernster Technologie, KI, VR, Blockchain, den selbstgesetzten Regeln und einer tragfähigen wirtschaftlichen Basis. Und das ultimative Ziel, diese Erde der Erinnerungen, das ist eben die Vision eines digitalen Ortes, an dem kein Leben in Vergessenheit gerät. So eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Fassen wir also nochmal zusammen. Memoria XL oder Eternal Memories ist der Versuch, mit einem Bündel aktueller und zukünftiger Technologien eine, ja man muss sagen, radikal neue Form der Erinnerungskultur zu schaffen.
Eine Kultur, die den digitalen Fußabdruck eines Menschen nimmt, um eine Art von Präsenz und Interaktion über den Tod hinaus zu ermöglichen. Das grenzt ja fast schon an eine Form digitaler Unsterblichkeit.
Es ist auf jeden Fall eine Vision, die technologisch immer realistischer erscheint, auch wenn die Umsetzung im Detail sicher noch viele, viele Hürden birgt. Und sie konfrontiert uns natürlich mit der Frage, wie wollen wir denn als Individuen, aber auch als Gesellschaft mit solchen digitalen Abbildern von Verstorbenen umgehen? Die Technologie bietet neue Möglichkeiten, klar, aber wie wir sie nutzen und welche Bedeutung wir ihnen dann beimessen, das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, gerade erst beginnt.
Und genau diese Frage, die möchten wir dir heute auch mitgeben. Als Gedankenanstoß, der vielleicht über die reinen Fakten aus den Unterlagen hinausgeht. Stell dir mal vor, in vielleicht 30 oder 50 Jahren ist diese Erde der Erinnerungen Realität. Du setzt eine Brille auf, betrittst einen virtuellen Raum und begegnest dort einem Avatar eines geliebten Menschen, der schon lange nicht mehr da ist. Du hörst seine Stimme, siehst seine Mimik, kannst vielleicht sogar eine Art Gespräch führen. Wie würde sich das für dich anfühlen? Wäre das tröstlich, eine wertvolle Ergänzung zur Erinnerung, oder wäre es eher verstörend, vielleicht sogar hinderlich für den eigenen Trauerprozess? Und was genau von einem Menschen, welche Essenz, welche Persönlichkeit lässt sich denn überhaupt in Daten gießen und für so eine digitale Ewigkeit konservieren? Das ist definitiv etwas, worüber es sich lohnt, mal jenseits der ganzen Technik nachzudenken.